ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Wär mein Leben ein anderes geworden, wenn sie mich auf Natascha getauft.
Unsere Namen gehören zu unseren wichtigsten Identifikationsmerkmalen.
Hallo, ich bin der Madin.
Sie machen es möglich, uns individuell zuzuordnen und anzusprechen.
Hey, du!
Funktioniert in der Kommunikation zwischen Menschen nur selten richtig gut.
Melanie, kommst du bitte? Emily, kommst du bitte? Moritz, kommst du bitte? Kommt ihr bitte?
Aber unsere Namen haben auch eine wichtige psychologische Funktion. Und sie können sich auswirken auf unseren sozialen Status.
Wer sind Sie denn überhaupt?
Mein Name ist Müller-Lüdenscheid.
Klöbner, Dr. Klöbner.
Angenehm.
Angenehm.
Und unsere Namen haben eine Geschichte, eine Herkunft. Eine Namensänderung in Deutschland ist gar nicht so einfach. Das hat mich auf das Thema Namen gebracht. Denn ich denke darüber nach, meinen Namen zu ändern.
Mandy Mohammed Meyer. Wie Namen unser Leben prägen. Von noch Lena Fiedler.
Ich bin auf dem Weg ins Bürgeramt. Ich gehe durch das große Tor und hinein in die Eingangshalle, wo gerade ein junges Paar auf seine Hochzeit anstößt. Wo ist nur der Raum 149a? Da. Ich klopfe leise an die Tür. Und ein junger Mann lässt mich herein.
Hallo, sind Sie Herr Albrecht?
Ja.
Super.
Ja, mein Name ist Marc Albrecht. Ich bearbeite hier unter anderem die öffentlich-rechtlichen Namensänderungen im schönen Pankow.
Seit 2018 ist Marc Albrecht im Bürgeramt Pankow für Namensänderungen zuständig. Er entscheidet darüber, ob Menschen ihren Namen ändern können. Auch darüber, ob ich meinen Namen ändern kann. Deswegen bin ich nämlich hier. Seit 33 Jahren heiße ich Lena Fiedler. Aber das möchte ich ändern. Und damit bin ich nicht allein. 2024 haben alleine in Pankow etwa 100 Menschen einen Antrag auf Namensänderung gestellt.
Als ich damit angefangen habe mit dieser öffentlich-rechtlichen Namensänderung, war meine Linie noch oft so, ja, es ist ja nur ein Name. Uns wurde allen irgendein Name gegeben von unseren Eltern. Wir konnten uns den meistens nicht aussuchen und haben unseren Umgang damit gefunden. Hier in meinem Bereich merke ich aber immer mehr, dass das für viele Menschen eben wirklich sehr, sehr identitätsstiftend ist.
Seinen Namen zu ändern ist gar nicht so einfach. Denn in der Bundesrepublik Deutschland ist das Namensrecht von dem Grundsatz der Namenskontinuität geprägt. Das heißt, wir sollen möglichst unser Leben lang gleich heißen. Eine Änderung ist nur sehr eingeschränkt möglich. Warum ist das so? Als ich auf die Welt kam, wartete mein Name schon auf mich. Lina. Meine Mutter fand den Namen einfach schön. Dass sie ihre Meinung in letzter Sekunde noch geändert hat, lag an dem Buch Michel aus Lönneberger von Astrid Lindgren. Dort gibt es eine Magd, die Lina heißt. Und die ist nicht besonders schlau. Also bin ich eine Lena geworden. Mit dem Namen war ich als Kind eigentlich ganz zufrieden. Kaum Möglichkeiten für Spitznamen.
Lena, du hast es oft nicht leicht. Wie weit die Kraft doch reicht, wenn ich am Boden liege.
Das einzige Problem waren meine Lehrer. Die haben immer dieses eine Lied von Pur gesungen. Dass ich eine Lena geworden bin, verrät eine Menge über meine Eltern, sagt Jürgen Gerhardt. Er ist Soziologe und hat ein Buch über Vornamen geschrieben.
Ein Vorname ist ein Marker, der markiert etwas. Er markiert Geschlecht, er markiert ethnischen Hintergrund, er markiert auch Generation.
Da hat er recht. Als ich seinen Namen, Jürgen Gerhardt, das erste Mal hörte, dachte ich sofort an einen älteren weißen Mann, wahrscheinlich Boomer. Also aus der geburtenstarken Generation, aus den Jahren nach dem Krieg. Gerhards ist Jahrgang 1955. Passt. Er sagt, mit jedem Namen sei eine Botschaft verbunden. Manchmal sind diese Nachrichten simpel, zum Beispiel, wenn es um das Geschlecht geht.
Wie heißen Sie denn?
Ich heiße Gisela.
Gisela.
Ja, Gisela, habe ich doch gesagt.
Interessant wird es für den Soziologen Gerhards, wenn er über die Jahre Trends erkennen kann.
Und was man sieht, wenn man sich die Entwicklung vom 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. anschaut, sind Nationalisierungsprozesse. Also mit der Entstehung des deutschen Nationalstaats kommen auch typisch deutsche Namen, Hermann, Wilhelm, Otto und so weiter nach vorne. Das Zweite ist, man sieht Säkularisierungsprozesse, nämlich das Aufweichen sozusagen der religiösen Bindungen.
Also weniger Marias und Josefs oder andere biblische Namen wie Gabriel, Raffaela oder Thomas.
Das Dritte, was man sieht, ist ein Prozess der Entverwandtschaftlichung. Entverwandtschaftlichung heißt, Namen wurden häufig vergeben, um durch die Vergabe des Namens die Bindung an die Familie zu signalisieren. Das hat man entweder meist über den zweiten Vornamen der Mutter und den zweiten Vornamen des Vaters gemacht.
Also Familien, in denen zum Beispiel alle männlichen Mitglieder als zweiten oder dritten Vornamen Hans verpasst bekommen. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland beginnt dann eine Phase der Individualisierung. Immer mehr Kinder bekommen immer seltenere Namen. Es gibt nicht mehr nur Peter, Michael und Claudia. Der Pool mit den zur Verfügung stehenden Namen wächst. Wer sein Kind abgrenzen möchte, vergibt jetzt seltenere Namen.
Wie ich heiße? Bibilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter, Langstrumpf.
Trotzdem werden jedes Jahr die Hitlisten der häufigsten Vornamen veröffentlicht. 2025 sind das für Mädchen Emilia, Lina und Luna. Und für Jungen Matteo, Finn und Noah. Ist das ein Widerspruch? Solche Listen sind irreführend, sagt Gerhard.
Weil man muss sich die Verteilung angucken. Nehmen wir mal wieder das Beispiel, wir hätten eine Population von 100 Leuten. Ja? 98 Leute vergeben verschiedene Namen und 2 geben denselben Namen. 2 nennen ihr Kind Hermann. Dann ist Hermann auf Platz 1. Und das hört sich, wenn Sie das in den Medien lesen, hört sich so an, es gibt eine wahnsinnige Zentrierung auf Hermann. Die eigentliche Musik liegt darunter. Nämlich die unglaubliche Streuung der Vornamen, weil viele Namen einfach nur einmal vergeben werden. Und das ist wiederum verkoppelt mit einem Prozess der Individualisierung. Also das Bedürfnis der jungen Eltern heute, ihr Kind distinkt zu machen.
Eltern wollen also, dass ihr einzigartiges Kind auch einen einzigartigen Namen trägt. Diese Beobachtung kann ich bestätigen. Meine Freunde Paula und Ronny haben nämlich kürzlich ein Kind bekommen.
Und habt ihr vorher geguckt, ob das irgendwie der Name, den ihr genommen habt, ob der irgendwie schon gerade ganz oft benutzt wird?
Ja, es gibt ja auch so Trending-Namen oder so. Also genau, ich wollte auf jeden Fall weder einen, der so super häufig ist, noch einen, der halt krass selten ist.
Und ich glaube halt auch, wenn so Namen so überexotisch sind, dann muss sich sein Kind dazu halt auch immer dazu verhalten. Also wenn dein Kind Siegbert heißt oder so, oder keine Ahnung, wie auch immer, Kevin, Fernando, irgendwas so, dann, you know, you name it.
Dominik,
ja.
Kommst du bitte?
Ja.
Anja, kommst du bitte? Torben, kommst du bitte? Kommt ihr bitte?
Meine beiden Freunde haben sich schließlich für Carla entschieden. Ihre Entscheidung hat, so Jürgen Gerhards, viel mit dem zu tun, was er Orientierungspunkt der Eltern nennt. Also was sie mit ihrer Namenswahl ausdrücken möchten. Das Ergebnis ist oft auch eine Frage des sozialen Status.
Bei uns ist es gar nicht so einfach, das zu analysieren. Aber grosso modo kann man sagen, dass die mittleren und oberen Schichten traditionsbewusster sind. Also eher stärker auf Traditionsnamen gehen.
Vielleicht wäre vieles anders geworden, wenn sie mich nur als Carmen registriert. Erbarmen sagt, das ist übertrieben, denn in Spanien fühle ich mich deplatziert. Nur was ich als die Carmen empfände, entzieht am Ende sich der Fantasie. Denn die Trennung fällt uns schwer vom gewohnten Zubehör, vom vertrauten alten Ich. Ob ich auch sag, lass mich aus, ich möchte aus meiner Haut hinaus. Du kommst nicht aus den Buchstaben raus.
Doch auch Namen unterliegen Moden und kehren regelmäßig zurück, so wie die Schlaghose. Seinem eigenen Namen gibt Jürgen Gerhards noch ein paar Jahre, bis er auf die Spielplätze zurückkehrt. Zusammen mit Dieter, Günther und Peter. Gefragt wird von diesen kleinen Kindern keins, ob es so heißen möchte. Das entscheiden immer andere. Schon in der Bibel und der Tora war die Namensgebung fremdbestimmt. Im Buch Genesis heißt es, und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Warum Adam seine Frau benennen musste, was also die Funktion von Namen ist, davon steht im Alten Testament nichts. Deswegen frage ich Rita Häuser.
Die wichtigste Funktion von Namen ist eigentlich, dass sie unterscheiden sollen. Also eine Person von der anderen Person oder ein Objekt von dem anderen Objekt.
Rita Häuser ist Philologin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und beschäftigt sich seit ihrer Magisterarbeit mit dem Thema Namen. Genauer dem Ursprung der Familiennamen. Im Paradies waren Familiennamen noch nicht so wichtig. Es gab ja nur zwei Menschen. Doch im Mittelalter wuchs die Notwendigkeit für eine genauere Benennung.
Ansiedlungen wurden immer größer, die Städte wuchsen, die Bevölkerung wuchs und vor allem gab es Vornamenmoden, das heißt, immer mehr Menschen teilten sich denselben Rufnamen. Also der Rufname allein reichte nicht mehr aus. Wenn wir ein Dorf hatten, wo fünf Männer Hans hießen, hatten wir ein kleines Problem, wie unterscheiden wir die voneinander? Und dann fing man an, diesen Personen Beinamen zu geben, zum Beispiel nach dem Beruf, Hans der Schmied, Hans der Kleine, der Große, der Lange. Und aus diesen Beinamen, die sehr individuell waren, haben sich Familiennamen entwickelt.
Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der Uni Mainz und der TU Darmstadt arbeitet Rita Häuser schon seit 2012 am digitalen Familienwörterbuch Deutschlands, kurz DFD. Dort lassen sich schon rund 200.000 der insgesamt 850.000 Nachnamen in Deutschland online nachschlagen. Und hier komme ich auch meinem eigenen Nachnamen ein Stück näher. Unter Fiedler steht im DFD:
Benennung nach Beruf, zu Mittelhochdeutsch Fidelare, Fideler, Fiedler, für einen Musikanten oder fahrenden Spielmann, der die Fiedel spielt.
Neben den Berufen gab es noch andere Möglichkeiten, an einen Namen zu kommen, erklärt Rita Häuser.
Der Große oder der Kleine, das bezieht sich entweder auf die Körpergröße oder aufs Alter. Also der Kleine war auch der Jüngere. Das ist so eine Gruppe, die sich auf Aussehen, Charakter, also im Großen und Ganzen auf Eigenschaften beziehen kann.
Zum Beispiel Hans Groß oder Hans Schön.
Dann gibt es eine Gruppe, die sich darauf bezieht, wo man herkommt. Also aus dem Nachbardorf, aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land, also nach der Herkunft.
Hans Hamburger.
Und dann Namen, die sich darauf beziehen, wo wohnst du? Also wo liegt dein Haus oder dein Hof? Auf dem Berg, am Bach oder in irgendeinem Tal?
Zum Beispiel Hans Birkenbach.
Und dann noch eine ganz große Gruppe, da wurde man nach seinem Vater sozusagen benannt. Das heißt, der Vorname des Vaters wurde zum Familiennamen. Und da spricht man eben von Vatersnamen.
Oder von Patronym, zum Beispiel Hans Peters. Also Sohn von Peter.
Meistens sind es die Väter, ganz selten mal die Mütter, die dann namengebend waren.
Mein Nachname ist zwar kein Vatersname, aber er wurde von meinem Vater auf mich übertragen. So lief es in den 90ern, als ich geboren wurde, meistens ab. Und auch heute noch nehmen 7 von 10 Frauen bei der Hochzeit den Nachnamen des Mannes an. Deshalb tragen bis heute die meisten Kinder die Nachnamen ihrer Väter. Auch wenn bei Scheidungen die Kinder in den allermeisten Fällen von ihren Müttern aufgezogen werden. Inzwischen ist das Namensrecht in diesem Punkt reformiert worden. Seit Mai 2025 können Eltern, die keinen gemeinsamen Ehenamen führen, ihrem Kind einen aus beiden Familiennamen zusammengesetzten Doppelnamen als Geburtsnamen geben. Herr Yilmaz und Frau Müller können für ihre gemeinsamen Kinder also als Nachname auch den Doppelnamen Müller-Yilmaz oder Yilmaz-Müller wählen, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Zusätzlich können Ehepaare jetzt einen gemeinsamen Doppelnamen als Ehenamen wählen, der dann auch für ihre Kinder gilt. Diese Reform ermöglicht es jetzt, die Zugehörigkeit eines Kindes zu beiden Elternteilen nach außen deutlich zu machen. Als ich geboren wurde, gab es diese Möglichkeit noch nicht. Deswegen sitze ich jetzt im Bezirksamt Pankow im Büro von Marc Albrecht, dem Sachbearbeiter für die öffentlich-rechtliche Namensänderung. Er erklärt mir, dass eine schwerwiegende Belastung vorliegen muss, damit ich meinen Namen ändern kann.
Ja, da gibt es vielfältige Dinge. Manche Menschen haben einen Namen, der anstößig oder lächerlich klingt, sind dadurch oft irgendwelchen Hänseleien, haben die erlebt, manchmal nur in der Schulzeit, manchmal zieht sich es aber auch bis ins Erwachsenenleben durch. Andere haben starke psychische Belastungen aufgrund von mit dem Namen verknüpften Erlebnissen in der Familie oder auch generell. Dann gibt es so ein Feld Sammelnamen noch. Müller, Meier, Schulze ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand in seinem Haus noch 3 weitere Müllers wohnhaft hat, dann ist es für die auch eine entsprechende Belastung, weil Post immer falsch läuft und sowas.
Lächerliche und anstößige Namen? Das klingt natürlich am interessantesten. Da frage ich nochmal nach konkreten Beispielen.
Also es gibt natürlich so Namen, die lächerlich sind. So ein prototypisches Beispiel ist immer ein Herr reiner Zufall. Dann gibt es so ein paar Namen, die vielleicht in Richtung anstößig sexualisieren, gehen. Auch damit haben Menschen oft schlechte Erfahrungen. Es gibt auch Fälle, wo es in Richtung Fäkalien oder wie auch immer, die genaue Aussprache möchte ich hier nicht. Also man ist immer wieder überrascht, was es für Namen so da draußen gibt.
Aber selbst bei einem potenziell anstößigen Namen muss für eine Namensänderung eine individuelle Belastung vorliegen. Und die wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Auch eine Zeitreportage, die sich Anfang 2025 mit Menschen beschäftigt, die den Familiennamen Ficker tragen, zeigt ein sehr differenziertes Bild. Manche haben kein Problem mit dem Namen, auch weil er in manchen Ortschaften im Erzgebirge gar nicht so selten vorkommt. Andere haben den Namen Ficker bei erstbester Gelegenheit abgelegt oder geändert. Wenn jemand seinen Namen ändern möchte, vereinbart Marc Albrecht im Bezirksamt immer zuerst ein Vorgespräch und fragt nach den Gründen. Die müssen gegenüber dem Staat offengelegt werden. Mir ist das zuerst unangenehm, einem Wildfremden meine Familiengeschichte zu erzählen. Mir kommt es ein wenig so vor wie in einer Therapiestunde. Marc Albrecht ist das bewusst.
Ich versuche einfach eine Atmosphäre zu schaffen, dass man mit mir drüber reden kann. Es geht leider nicht anders. Es muss die Begründung gebracht werden.
Jetzt sitze ich also hier und erzähle Marc Albrecht davon, dass mein Vater kein guter Vater war. Dass er meine Familie verlassen hat, dass er meiner Mutter keinen Unterhalt zahlen wollte. Nicht mal meine BAföG-Unterlagen wollte er ausfüllen. Und dann habe ich eines Tages auch noch erfahren, dass er nicht mein biologischer Vater ist. Mit dem Namen Fiedler verbindet mich also nicht mal ein genetisches Band, geschweige denn ein emotionales. Marc Albrecht nickt verständnisvoll. Trotzdem kostet es mich nicht nur Überwindung, mich Albrecht zu öffnen. Die Namensänderung kann mich am Ende auch viel Geld kosten. Selbst wenn sie am Ende vielleicht abgelehnt wird. Ob ich dieses Risiko wirklich eingehen möchte, weiß ich noch nicht. Doch warum ist es überhaupt so kompliziert mit der Namensänderung und so streng geregelt?
Das müssen Sie den Gesetzgeber fragen. Also die Linie ist in Deutschland schon sehr lange so. Es ist ein recht altes Gesetz, dieses Namensänderungsgesetz, mit einer schwierigen Herkunft.
Ich fange an zu recherchieren. Das Ergebnis ist für mich überraschend. Denn das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen ist von 1938, also von Nazis gemacht. Es zwang in seiner damaligen Form Juden und Jüdinnen, ihre Namen zu ändern. Zusätzlich zu ihren eigentlichen Vornamen mussten sie die Namen Sarah oder Israel tragen. Was die Nazis mit dieser Verordnung bezweckten, erklärt mir mein nächster Gesprächspartner.
Ich bin Roland Rixecker, ich bin Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes und Beauftragter des saarländischen Parlaments für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.
Rixecker versteht die Namensänderungsverordnung im Kontext der anderen Maßnahmen des nationalsozialistischen Terrorregimes gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Auch schon vor der Reichspogromnacht am 9. November 1938.
Vor diesen tätlichen Angriffen auf jüdische Menschen gab es administrative Zugriffe, die sie ausgegrenzt haben, die sie stigmatisiert haben oder versucht haben, sie zu stigmatisieren. Eine davon war diese Verordnung über die Namensgebung jüdischer Menschen. Das sollte von vornherein deutlich machen, für alle in der Verwaltung, wo auch immer, aber auch im öffentlichen Leben, das sind jüdische Menschen.
Die bewusste Ausgrenzung durch diese Verordnung traf 1938 etwa 350.000 Menschen. Sie mussten zum Bürgeramt gehen und ihre Namensänderung anzeigen. Taten sie das nicht, wurden sie strafrechtlich verfolgt.
Wenn ich jemandem sage, du heißt von jetzt an anders, ohne dass er das frei gewählt hat oder frei wählen kann, dann ist das ein Eingriff in, heute würden wir sagen, ein Eingriff in seine Grundrechte, aber Grundrechte gab es ja damals praktisch nicht mehr. In Ausweisen, in amtlichen Dokumenten, Meldebescheinigungen und Ähnlichem stand eben von nun an der Name Sarah oder Israel, also der Stempel Jüdin oder Jude. Und später kam der Stern hinzu, dass es dann eben noch sichtbar war, auch im Alltäglichen.
Nach dem Krieg hatte der Alliierte Kontrollrat zwar die Vorschrift mit den Zwangsvornamen für jüdische Menschen gestrichen, aber eben nicht das gesamte Gesetz, das eine Namensänderung nur bei wichtigen Gründen erlaubte. 2021 reformierte der Bundestag den Gesetzestext, weil immer noch von der Reichsregierung, dem Deutschen Reich und dem Reichsminister des Inneren die Rede war. Es wurde sprachlich entnazifiziert, das grundsätzliche Verbot der Namensänderung aber ist bis heute unverändert.
Also es ist unverkennbar, dass das nationalsozialistische Regime das Namensrecht zementiert hat. Ja? Andere Staaten, beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, haben ja eine völlig andere, sehr viel freiere Form.
Namen sind also auch politisch. Das zeigte sich auch kurz nach den Silvesterkrawallen 2025 in Berlin, bei denen es Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben hatte. Die AfD forderte daraufhin die Bekanntgabe der Vornamen aller 400 festgenommenen Verdächtigen. Denn auch Verdächtige mit einem deutschen Pass könnten ja ausländische Wurzeln haben. Ein nicht typisch deutsch klingender Vorname kann also ausreichen, um für die AfD verdächtig zu sein. Und auch in anderen Bereichen haben Menschen mit nicht deutsch klingendem Namen schlechte Karten. Zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2020 zufolge hätten 41% der Befragten große oder sehr große Bedenken, ihre Wohnung an eine eingewanderte Person zu vermieten. Diskriminierung aufgrund des Vornamens bei der Wohnungssuche ist gesetzlich zwar verboten, lässt sich aber schwer nachweisen. Der Soziologe Jürgen Gerhardt kennt ähnliche Ergebnisse auch für den Jobmarkt. Wer sich mit einem ausländisch klingenden Namen auf eine Stelle bewirbt, habe bei gleicher Qualifikation geringere Chancen als eine Person mit traditionell deutschem Namen. Das sei für viele Betroffene sehr belastend, so Gerhardt.
Namen trage ich ja im Grunde faktisch auf der Stirn. Überall, wo ich mich vorstelle, wo Schriftverkehr ist, habe ich meinen Namen. Und der markiert Herkunft, Geschlecht und weiß der Kuh was. Und ja, wenn das ein Name ist, der irgendwie mit Negativem assoziiert wird und ich auch die Reaktion erfahre als negative, als diskriminierend, dann wird das wahrscheinlich etwas mit mir machen.
Solche Diskriminierungsmuster beobachtet Gerhardt auch bei Vornamen, die vor der Wende häufiger in Ost- als Westdeutschland vergeben wurden.
Das sind vor allen Dingen gewisserweise angloamerikanische Namen, Mike und so weiter. Und wenn ich jetzt den Namen höre in einem Vorstellungsgespräch und aber gewisserweise Vorurteile oder Urteile gegenüber Ostdeutschen habe, dann nehme ich das als Indikator für, das ist ein Ossi und will ich lieber nicht einstellen.
Namen wecken Erwartungen. Und Namen sind oft mit Vorurteilen belegt, zeigt die Forschung. Wie ist das an Schulen? Wie gehen Lehrerinnen und Lehrer damit um? Ein Freund von mir, Niki, ist Lehrer an einer Schule in Berlin-Kreuzberg, also in einem Kiez, in dem viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammenwohnen.
Ich habe ja ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Das heißt, ich habe den schlechtesten Job dafür ausgewählt, weil man halt die ganze Zeit diesen Namen von diesen Kindern lernen muss. Und dann ist das Schlimmste, dass ja gerade im arabischsprachigen Kontext ja ganz viele Kinder halt auch den gleichen Namen haben. Und dann hast du halt eine Klasse, da hast du halt dann 3 Mohammeds drin oder 4. Und das ist richtig nervig, weil du dann die ganze Zeit die verwechselst und die sind ja auch zu Recht dann angegriffen.
Das mit der Häufung der Vornamen je nach Herkunft oder Familienhintergrund hat mir auch der Soziologe Jürgen Gerhardt erklärt.
Mohammed ist der meistvergebenste Name in Deutschland, in Berlin, simpel auf Grundlage der Tatsache, dass die Zentrierung der Vergabe der Vornamen bei den arabischen Herkunftsländern wesentlich stärker ist als bei uns. Und deswegen brechen die dann auch in der Hitparade ganz nach oben. Dann heißt es in der Schlagzeile, ja, die meisten Kinder in Berlin sind, der häufigst benutzte Name ist Mohammed.
Zurück zu Niki und der Herausforderung, sich viele Namen merken zu müssen. Manche Namen, sagt er, lernen Lehrerinnen und Lehrer schneller als andere.
Die Sache ist auch die, wenn du die ganz guten kannst du immer und die ganz schlechten kannst du auch immer. Also die Namen, die du als erstes lernst in der Schule, sind die von den Störern. Die Namen von den nervigen Leuten kann die ganze Schule, auch wenn man sie nicht unterrichtet.
Mit solchen Fällen kommt Niki schon zurecht. Problematisch wird es für ihn manchmal, wenn er auf der Klassenliste liest, dass ein Kind den Nachnamen einer als kriminell geltenden Großfamilie trägt.
Bei uns sind halt einfach auch Clan-Kinder in Kreuzberg. Also Kinder aus den großen Großfamilien, die man auch kennt, die man auch vom Namen her kennt. Also so Remo, Alsein, gibt es bei uns einige. Und tatsächlich ist es leider so, dass diese Kinder, also gar nicht, dass alle so sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die ganz schwierig im Unterricht zu handeln sind, dass die Schuldistanz sind, einfach, dass es anstrengend wird, mit denen zusammenzuarbeiten, ist erhöht auf jeden Fall. So, die können komplett wahnsinnig sein, aber die können auch ganz so unauffällig sein.
Wenn Lehrkräfte eine vorgefertigte Meinung zu einem Schüler nur aufgrund seines Namens haben, ist das ein Problem. Auch wenn sich die Einschätzung in manchen Fällen zu bestätigen scheint. In der Wissenschaft spricht man von Pygmalion-Effekt, wenn die vorgefertigte Einschätzung eines Lehrers sich derart auf die Leistung eines Schülers auswirkt, dass sie sich bestätigt. Mein Freund Niki versucht in solchen Fällen gegenzusteuern.
Deswegen ist es auch total problematisch, wenn in Schule dann so gesagt wird, so, ah ja, die Klasse 10b ist total nervig oder ah ja, der Schüler ist total nervig, weil du gehst rein, du erwartest das, es passiert genauso. Es ist manchmal eigentlich besser, unbeschrieben zu sein und nicht zu wissen, damit man einfach sich sein eigenes Bild machen kann.
Nachdem ich mit so vielen verschiedenen Expertinnen und Freunden über Namen geredet habe, bin ich mit meiner ganz persönlichen Frage noch nicht weitergekommen. Soll ich meinen Namen ändern oder nicht? Als ich einer Freundin von meinem Problem erzähle, erinnert sie sich an einen Performance-Künstler, der sich in seiner Arbeit mit dem Thema Namen beschäftigt. Michikatsu Matsune nutzt Namen, um die Menschen dahinter kennenzulernen. Wenn er jemand Neues kennenlernt, fragt er: Hey, was ist dein Name? Und warum heißt du so?
It really starts with a simple question: What's your name and why?
Zu Beginn war diese Frage für ihn nur eine Eselsbrücke, um sich die Namen besser merken zu können. Doch mit der Zeit bemerkte Matsune, dass da oft überraschende Familiengeschichten zum Vorschein kamen und dass die Namen sehr viel verraten über die Zeit sowie die sozialen und kulturellen Hintergründe der Eltern, die den Namen aussuchen.
Sometimes it's just suddenly so unexpected or intriguing stories that comes up connected to your family history. So I realized these choices about giving the name and giving name to your children is very much connected to time, generations, social, cultural context.
Ich erzähle Matsune, dass ich meinen Namen gerne ändern würde. Dass er etwas bedeutet, mit dem ich mich nicht identifiziere. Ich dachte, dass er mich bestärken würde in dem Wunsch, eine andere Geschichte zu meinem Namen zu erzählen. Doch er überrascht mich.
I think at the end, as an adult and as an individual, you are choosing to carry your name. It's much more about also how you are experiencing your name and how you are in that sense performing your name in our society.
Auch wenn wir keinen Einfluss gehabt haben auf Entscheidungen, die zu unserem Namen geführt haben, sagt Matsune, als Erwachsene lernen wir diesen Namen zu akzeptieren. Und schlussendlich geht es bei einem Namen nicht um die Gründe und Hintergründe seiner Entstehung, sondern darum, wie wir unseren Namen verkörpern. Ein interessanter Gedanke, der sich aber wohl auch gut mit einem weniger strengen Namensrecht vertragen würde.
Und bin ich und bleib ich allemal bewusste Hildegard Frieda Auguste.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Was fällt einem direkt ein bei den Namen Charles, William und Kate? Richtig, alle kommen aus dem britischen Königshaus. Wer mehr zu den Royals aus der ganzen Welt wissen will, dem empfehlen wir den Podcast Annelies Royale Welt. Da bekommt ihr spannende Einblicke in die Königshäuser und jede Menge Hintergrundinfos zu den Royals. Annelies Royale Welt erscheint alle 14 Tage sonntags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt.